Irgendwann mal will ich was aus meinem Leben machen. Irgendwann mal will ich ein fröhlicher Mensch sein. Irgendwann mal will ich mich mit meinen Eltern gut verstehen. Irgendwann mal will ich mich für das Tischgebet nicht schämen. Irgendwann mal will ich mich am Gebet in der Jugendstunde beteiligen. Irgendwann mal will ich mehr in der Bibel lesen. Irgendwann mal will ich Bibelverse auswendig lernen. Irgendwann mal will ich meinen Mitmenschen sein Fehlverhalten vergeben. Irgendwann mal will ich meine Nächsten lieben. Denn irgendwann mal will ich ein richtiger Christ sein. Ich denke, diese Liste könnte man beliebig fortsetzen. Und was ich mich frage und womit wir uns heute Vormittag beschäftigen möchten, ist, warum wollen wir erst irgendwann mal leben? Das Leben ist doch eigentlich zu kurz für irgendwann, oder? Ich habe ein interessantes Zitat gelesen, es hat mich zum Nachdenken gebracht. Und da heißt es, genau genommen leben nur wenige Menschen in der Gegenwart. Die meisten haben es nur vor, einmal richtig zu leben. Vielleicht wiederhole ich es. Genau genommen leben nur wenige Menschen in der Gegenwart. Die meisten haben es nur vor, einmal richtig zu leben. Und ich glaube, das habe ich letztes Jahr so ähnlich schon mal gesagt. Ihr seid in der Architekturphase eures Lebens. Also ihr seid noch recht jung. Und das hat Paul gestern schon anklingen lassen, schon gesagt. Und das finde ich auch super, dass ihr eure Sommerferien, eure Semesterferien, euren Urlaub dafür verwendet, um hierher zu kommen zu den Jugendbibeltagen. Und ich glaube, dass die meisten von euch verstanden haben, dass oder wie wichtig geistliches Leben und geistliche Impulse für das Leben notwendig sind. Und ich hoffe, dass es einer der Motivationsgründe war, hierher zu kommen, weil die Sommerferien, die kann man auch andersweitig füllen. Und nicht nur schlecht füllen, man kann in Urlaub fahren, man kann was mit Freunden unternehmen, man kann rausgehen oder einen Ferienjob machen. Und als ich seit meinem 16. Lebensjahr war Bestandteil der Sommerferien in der Regel mindestens 3 Wochen Ferienjob, weil ich habe gespart. Mein Papa hat mir eröffnet, als ich 14 war, wenn du mit 18 ein Auto willst, dann kannst du sparen. Ja, im Nachhinein war es gut. Es war nicht immer so gut, als dann im Sommer früh aufstehen musstest, so Frühschicht oder halt eine Spätschicht hattest, je nachdem, wie gejobbt hast. Und ich finde es gut, dass ihr diese Woche gekommen seid und die Priorität an dieser Stelle richtig gesetzt habt, nämlich erstmal was für den inneren Menschen zu tun. Und als ich in eurem Alter war, damals gab es noch nicht die Jugendbibeltage. Und ich suche gleich einen Freiwilligen unter euch, für den könnten die Jugendbibeltage auch einen monetären Benefit haben. Und zwar, als ich damals gejobbt habe, war der Einstiegsstundenlohn so 8 Euro, macht bei einer 40-Stunden-Woche 320 Euro. Und da biete ich euch jetzt ein sehr lukratives Geschäft an. In 10 Minuten 320 Euro verdienen. Das ist echtes Geld, gell? Die Aufgabe ist recht einfach. Und zwar, und jetzt tue ich auch noch was für eure Gesundheit und für eure Fitness. Ich suche jemanden, der mit 2 1-Kilo Hanteln, ist ja nichts, relativ leicht. Und zwar suche ich jemanden, der so mal die mal hält. Also zwei, damit wir eine symmetrische Belastung haben, ja. Und das ist die Aufgabe. Und ich habe ein bisschen Herz für die Jugendlichen, ja. Und deswegen verdient man schon ab der ersten Minute Geld. Also das Ziel sind natürlich die 10 Minuten. Nach 5 Minuten ist man so in der Regel richtig warm. Und dann geht hier, wie ihr seht, da klingelt so richtig der Euro. Okay, ich suche einen Freiwilligen. Wer möchte? Oh, es gibt viele Studenten, ja. Ich habe auch ein Herz für Ich habe ganz besonders auch ein Herz für Maschinenbaustudenten. Willst du? Daniel? Ja? Jemand von euch? Mir ist es egal. Macht es unter euch aus. Also. Wir richtige Männer, ne? Schere, Stein, Papier. So regelt man wichtige Angelegenheiten. Also, sobald eine Minute voll ist, ja, nochmal richtig warm machen. Ich stoppe auch die Zeit. Du darfst hinstehen, da wo du willst.
Darf ich rausgehen?
Nein, 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 nein. Das darfst du nicht. Warte mal. Du sagst mir, wenn du bereit bist. Du bist. Okay, also 90 Grad. Los geht's. Zeit läuft. Gut. Das ist jetzt keine so schwere Aufgabe. Und ich sag dir immer dann, wenn die Minuten voll sind, dann guck mal, wie viele Scheine da jetzt weggehen. Ja, natürlich mache ich weiter. Du hältst hier schön die Hanteln und ich mache weiter. Also, lass dich nicht ablenken. Wichtig ist halt, dass du nichts, dass halt keinen Krampf bekommst, gell? Guckst, dass rechtzeitig die Arme wieder senkst. Und das ist eigentlich nicht so schwer. Gut, ich sortiere mich da nochmal kurz. Die Zeit läuft. In 10 Sekunden hast du die erste Minute, also 2 Euro wären das. Aber kein Problem, ich habe auch Kleingeld dabei. Vielleicht sage ich dann, solange der Daniel hier kämpft, nee, noch kämpft er nicht. Das ist ja easy, ey. Ist ja nicht schwer. Das sage ich ja später im Vier-Augen-Gespräch. 1,5 Minuten. Also das geht. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Gut. Geht's noch? Ja? Ja, kein Problem. Du hast auch schon 2 Minuten, das sind 5 Euro. Der erste Schein. Aber nicht von hier. Gut. Dann kann ich da kurz mal sortieren, bis die Zeit weiterläuft. Brauche ich nicht mehr. Es wird langsam anstrengend, aber kein Problem. Noch, du hast die Halbzeit von der Halbzeit, jetzt 2,5 Minuten, ein Viertel. Aber komm, kämpf, das gibt schon noch ein bisschen was. Ja? Also ich empfehle, jeder, der meint, voll easy, der darf in der Pause mal ausprobieren. Gut, komm, kämpf. Du hast jetzt 3 Minuten. Sehr gut, 10 Euro. Ja. Das, also alles über 3 Minuten, schon nicht schlecht, aber guck, dass du dich da nicht zu überanstrengst. Das ist... Okay. Warte mal, Daniel, komm mal zurück. Damit hier Zeugen sind, das ist ja nicht nur ein Spiel gewesen. Ne? Das waren die 3 Minuten, natürlich. Kannst ja nachgucken. Aber ich hatte keine Sorgen, die Scheine hier packe ich wieder ein. Ja, dieses ganz fette Grinsen gab es dann doch nicht, ne? Da haben 310 Euro gefehlt. Was hat das mit unserem Thema zu tun? Ich sage euch, was damit zu tun hat. Wir wollen heute Morgen ja darüber sprechen, warum wir erst morgen leben wollen. Und der eine Punkt ist, was hindert uns, im Heute zu leben? Was hindert uns, im Heute zu leben? Und auch da, ich habe an meinem Bücherregal 2 Post-its mit Sprüchen. Und auf einem dieser Zettel steht, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das her habe, aber ich fand es sehr wichtig und es hat damals, als ich gelesen habe, zu mir gesprochen und ich habe es mir aufgeschrieben und mir an mein Bücherregal dran geklebt, was neben meinem Schreibtisch steht. Und da steht, eine kleine Sünde vergrößert deine Sorgen, entzieht dir Energie und vervielfacht deine Schwierigkeiten. Eine kleine Sünde vergrößert deine Sorgen, entzieht dir Energie und vervielfacht deine Schwierigkeiten. Und ich hoffe, dass dieses kleine Bild gerade gezeigt hat, was das ist. Ein Kilo sieht ja nach nichts aus. Und wenn ich die jetzt gesagt hätte, naja, wer will die mal halten? Da hätte jeder gesagt, vergiss es, schaffst du nicht. Und oft ist es so, wir denken, ja, die großen Sünden, Mord und Totschlag, da sagen wir, klar, da kann das Leben nicht funktionieren, da schwierig mit dem Segen Gottes, aber für so Kleinigkeiten, da denken wir, wird schon gehen, halb so wild. Aber das ist genau das Fiese, an diesen kleinen Sünden. Du erreichst das Ziel nicht. Und ich war mir sicher, die 10 Minuten, die schafft hier keiner. Aber genau das ist es auch. Mit diesen kleinen Sünden. Man glaubt, man erreicht das Ziel doch irgendwie. Trotzdem erreicht man sein Ziel. Und so hängen die Gewichte und irgendwie hängt es dran und man schafft es nicht. Und die Bibel zeigt uns, dass auch Kleinigkeiten wichtig sind. Eins hat Eugen bereits gestern erwähnt und das hatte ich mir auch aufgeschrieben aus Apostelgeschichte 5 von Ananias und Sapphira, wo sie gedacht haben, Mensch, der Palje, ne? Kleinigkeit mit dieser Unehrlichkeit. Wir kennen die Geschichte von Mose, ja, wo es eine Kleinigkeit war, weshalb er nicht ins verheißene Land eingezogen ist. Und da müssen wir uns und wollen wir uns heute Morgen fragen, was sind die kleinen Sünden in unserem Leben, die uns den Lebenssaft rauben? Was sind die kleinen Sünden, die uns den Lebenssaft rauben? Und ein Punkt ist da unsere Gedankenwelt. Böse Gedanken. Es gibt einen Vers in dem Alten Testament in Sacharja 7, wo Gott spricht zum Sacharja Und im 10. Vers heißt es, da sagt Gott, wie man richtig wandeln soll und sagt, und denke keiner wider seinen Bruder etwas Arges in seinem Herzen. Gott sagt, pass auf, was in deinem Herzen, welche Gedanken du in deinem Herzen hast gegenüber deinem Bruder. Es sollen keine bösen Gedanken sein. Und dann könnten wir sagen, Sacharja 7, Vers 10 steht das. Und da denken wir vielleicht, ja, was sind schon Gedanken? Kommen und gehen. Aber ihr kennt bestimmt die Bibelstelle, wo Jesus in der Bergpredigt sagt, in Matthäus 5, Vers 27, Matthäus 5, Vers 27 und 28, wo er sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, ihrer zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Jesus unterstreicht hier nochmal die Wichtigkeit unserer Gedankenwelt und das, was wir in unserem Herzen tragen. Und da möchte ich euch fragen, wir werden, wenn wir uns im Internet bewegen, wo auch immer, wir werden angegriffen. Und unsere Welt ist gefallen. Da muss man gar nicht weit gehen. Aber da möchte ich euch fragen, bei dem, was ihr euch so anschaut, zum Beispiel bei Netflix, könnten wir deine Serie hier zusammenschauen? Oder willst du es lieber verstecken? Es sind oft so Kleinigkeiten. Das hat, glaube ich, Edi auch gestern gesagt bei der Abendandacht. Alles, was wir so ins Dunkel schaffen wollen, wo wir nicht ins Licht bringen können, ist das vielleicht eine kleine Sünde? Und die macht uns fertig. Wir glauben, wir verdienen da richtig gutes Geld. Aber nee, das wird auf lange Sicht nicht gehen. Es sind Dinge zum Beispiel, wo auch Jesus in der Bergpredigt sagt oder auch der Apostel Paulus an die Korinther schreibt, dass Streit, oft ist Streit auch, was uns irgendwie fertig macht. Streit mit Mitmenschen, in der Familie, außerhalb der Familie, mit Schulkollegen, mit wem auch immer. Streit kann uns richtig fertig machen und unseren Lebenssaft und unsere Lebensfreude rauben. Ein weiterer Punkt ist auch das, wurde gestern schon erwähnt, ich hatte es mir auch aufgeschrieben, aus Epheser 4, den 31. Vers, wo Paulus schreibt, alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung sei ferne von euch, samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich, herzlich und vergebt einer dem anderen, gleich wie Gott euch vergeben hat in Christo. Und ihr glaubt gar nicht, wie schnell Bitterkeit in uns Fuß fassen kann. Das habe ich selbst auch auf der Arbeit, das war, glaube ich, letztes Jahr, erlebt gehabt. Ich glaube, es war letztes oder vorletztes Jahr. Da wurde so eine Zusatzaufgabe frei. Eigentlich auch die Stellvertretung vom Chef. Und es waren zwei Leute im Rennen. Es wurde nie so offen kommuniziert, aber es war klar, das sind Kollege und ich. Und ich habe gemerkt, ich glaube, man kann fast schon sagen, Verleumdung, so, um sich einfach besser zu positionieren, mit ins Spiel gebracht hat. Und ja, ich dachte, okay, was soll's, er hat den Job bekommen. Und das Interessante ist, inzwischen haben wir beide gewechselt. Also hat nicht so viel gebracht, aber was mir da an der Stelle wichtig war, er hat den Standort auch gewechselt und ich habe gesagt, komm, lass uns nochmal zusammen Mittagessen gehen. Und dann sind wir in eine Kantine, die ein bisschen weiter weg ist, haben uns einfach Zeit genommen, zusammen zu essen, zusammen zu sprechen. Der ist 2 Jahre älter als ich, schon ein paar Tage länger dabei. Und wir haben halt über alles Mögliche gesprochen. Und als wir dann wieder zurück waren im Büro, am Aufzug, wir haben auf den Aufzug gewartet, dann sagt er zu mir, danke, dass du es mir nicht nachgetragen hast. Weil wir hatten vorher mal drüber gesprochen, habe gefragt, ob er was gegen mich hat, weil mir das wichtig ist, auch da geklärte Verhältnisse zu haben. Und er hat gesagt, danke. Und ich habe gedacht, natürlich war das irgendwo auch ein Kampf, wo ich gesagt habe, ich könnte entsprechend auch meine Geschütze ausfahren, aber ich wollte da nicht. Und ich bin Gott so dankbar, dass Gott da ja die nötige Sensibilität geschenkt hat. Und da möchte ich euch warnen. Das ist bei Jugendlichen vielleicht nicht so ein Thema, aber wenn man, glaube ich, in der Jugendzeit Bitterkeit wachsen lässt, ja, wenn man da einen Boden hat, auf dem Bitterkeit gut wachsen kann, dann wird das im Leben irgendwo mal schwierig. Das ist das auch, was ich oft leider auch beobachte. Das kann auf der Arbeit sein, wo ich habe einen Kollegen gehabt, der wurde mal, war eine Sache mit einer Kollegin, ist was vorgefallen, schon lange her, der trägt sie heute noch nach. Und wir müssen aber aufpassen, dass wir nicht nur über die sprechen, die draußen sind, sondern auch über die, die zum Gottesdienst kommen, und dass wir nichts in unserem Herzen haben, was gegen den anderen ist. Wenn wir in Epheser 4 noch ein paar Verse weiter nach vorne gehen, dann heißt es auch, lasst kein faul Geschwätz aus eurem Munde gehen, sondern was nützlich zur Besserung ist, wo es Not tut, dass es holdselig sei zu hören. Auch unsere Worte, auch damit können wir mit einer kleinen Notlüge, mit so Kleinigkeiten, können wir auch so kleine Sünden irgendwie uns das Leben verbauen. Und was folgt denn letztendlich daraus? Der Hebräerbriefschreiber hat es sehr gut auf den Punkt gebracht in Hebräer 12, dem ersten Vers. Er sagt, darum auch wir, dieweil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasset uns ablegen die Sünde, so uns immer anklebt und träge macht. Die Sünde macht uns träge. Und zwar auch die kleinen Sünden. Und da möchte ich euch heute Morgen fragen, wie lange willst du noch an den kleinen Sünden festhalten? Wann willst du loslassen? Die kleinen Sünden. Die, die nicht jeder sieht, die auf den ersten Blick gar nicht so schlimm sind, aber trotzdem dich irgendwie träge machen. Das ist das, was uns hindert zu leben. Und wir wollen ja nicht erst morgen leben, oder? Ein weiterer Punkt, was uns auch hindert zu leben. Kennt ihr den Gedanken nur kurz? Nur kurz. Ich will nur kurz ins Internet und dann will ich nur kurz Nachrichten gucken und dann noch nur kurz bei YouTube. Und ist ja nicht alles gleich verkehrt, was es dort gibt. Und dann siehst du, und das ist das, was ich auch selbst schon erlebt habe, dann siehst du, oh, eine neue Folge von Grip. Habe ich noch nicht gesehen. Geht 20 Minuten. Naja, komm, in 2 Minuten klicke ich es kurz durch. Aber die Filmemacher, die denken sich auch, die machen ja nicht einen 20-Minuten-Film, damit man den 2 Minuten so durchzippt. Ja? Deswegen wird spannend irgendwie aufgemacht und dann guckst du so die ersten 2 Minuten und dann, okay, die Autos sind heute dabei und dann läuft es und du guckst und die Zeit läuft und eigentlich wollte ich nur kurz durchmachen und dann siehst du so 10 Minuten, 12 Minuten, denkst du, ach komm, die letzten 7 Minuten, das gucke ich mir dann schon vollständig an, dann habe ich es geguckt. Und die Programmierer sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Dann gibt es ja irgendeine weitere Empfehlung, wo du gesagt hast, oh, das habe ich auch nicht gesehen und das würde ich auch noch. Und ich glaube halt, dass genau YouTube so ein Kanal ist, wo wir nur kurz hin wollen, aber dann auf einmal brutal lang dort sind. Und wir eigentlich etwas ganz anderes machen wollten. Und wir sind abgelenkt. Wir wollten es gar nicht. Und trotzdem, nur kurz. Und das ist das, was ich auch bei mir beobachtet habe, wo ich mir selber gesagt habe, und oft führen wir uns da selber hinters Licht mit der Aussage, nur kurz. Nur kurz mal gucken. Wisst ihr, wem es so gegangen ist? Lots Frau. Die wollte nur kurz nach hinten gucken, ist zur Salzsäule geworden. Nur kurz. Und da wünsche ich uns, dass wir da sensibel sind, auch im Alltag, und Gott uns da die Kraft bekommt, wenn dieser Gedanke nur kurz, uns so durch den Kopf geht und wir uns wo auch immer bewegen wollen, dass wir dann Halt machen können und sagen, nee, heute nicht. Oft ist auch so, dass unsere Bequemlichkeit uns im Weg steht, heute zu leben. Unsere Bequemlichkeit. Ist ja alles gut, was anders zu machen, ist anstrengend. Machen wir es lieber so, wie immer, wie wir es schon immer gemacht haben. Unsere Bequemlichkeit. Wir wollen ja alle chillen. Also Ruhepausen gehören auf jeden Fall auch mit dazu. Ne? Ich will nicht sagen, dass es nicht dem so ist, aber oft ist es so, und so merke ich oft, wenn wir vielleicht an einer Stelle den ersten Schritt tun sollten, wenn wir eine Sache angehen sollten, dann ist oft unsere Bequemlichkeit, wo wir sagen, erst morgen, nicht heute. Ich denke, wenn wir auch Enttäuschungen erlebt haben, dass auch das ein Grund sein kann, was uns hindert, weiterzugehen. Und auch im Glaubensleben, aber auch ganz natürlich, kann oft auch Enttäuschung uns daran hindern, weiterzuleben. Und ich kann es von mir sagen, ich glaube, es können mit Sicherheit andere können dem zustimmen, dass wir oft auch Angst vor Veränderung haben. Und da ganz konkret bei der Bekehrung, da denkt man, oh, was erwartet mich da? Ich bleib mal lieber sitzen. Eugen hat ja gestern von so einer Begebenheit erzählt, wo jemand sitzen geblieben ist und rausgegangen ist. Und oft ist so die Angst. Wir haben Angst vor Veränderung. Zum einen, was die Bekehrung betrifft, aber oft hindert uns die Angst, oft bindet uns die Angst auf unseren Stuhl und hindert uns, im Heute zu leben. Was denkt der, was sagt der andere, die Schulfreunde, die Kommilitonen, die Arbeitskollegen, was denken die, wenn ich mich bekehre oder sonst eine andere Änderung im Leben vornehme? Die Angst. Lasst euch nicht binden vor Angst. Das ist völlig normal. Das ist auch ein Thema, was mich mit beschäftigt hat, ja, wo oft einen die Angst zurückhält. Man denkt, besser nicht. Aber auch da, es passt echt, das, was Edi gestern gesagt hat, da sollen wir überwinden, die Angst überwinden. Ein weiterer Punkt, der uns am Leben hindert, und dieser Punkt ist mir erst vor ein paar Monaten so richtig wichtig geworden. Das war, als die Kirchberger bei uns im Mai waren. Da hatten wir am Samstagabend auch eine Andacht, die ich vorbereitet habe, und ich dachte, ich wollte irgendwie was Verbindendes nehmen. Dann dachte ich, was verbindet uns und die Kirchberge? Und dann habe ich gedacht, das ist die Autobahn A6. Unter anderem natürlich noch vieles mehr. Und ich hatte damals ein Profilfoto bei WhatsApp, was auf der Autobahn entstanden ist. Ohne da jetzt mehr dazu zu sagen. Und ich hatte einen Comment davon, hatten wir das Thema, was führt zu Unglück, und der erste Punkt, und ich habe mich damit beschäftigt, und da ist mir dieser Vers aus den Sprüchen so wichtig geworden, Sprüche 28, Vers 14. Hier heißt es, wohl dem, der sich alle Wege fürchtet, wer aber sein Herz verhärtet, wird in Unglück fallen. Und das ist der Punkt, ein hartes Herz. Und das ist ein Punkt, über den ich sozusagen zu euch gesprochen habe, der aber mich im Nachhinein viel mehr beschäftigt hat, wo ich gedacht habe, ein hartes Herz. Und das ist tatsächlich so. Wenn wir durch die biblische Geschichte sehen, wir sehen zum Beispiel bei Pharao, er hat sein Herz verhärtet, zu welchem Unglück das geführt hat. Und wir sehen, wie gefährlich ein hartes Herz ist und gleichzeitig auch, wie wichtig ein weiches Herz ist. Das ist das, was in unserer heutigen Zeit so fehlt. Ein weiches Herz, was Gott formen kann. Und oft ist es so, dass im Leben, im Laufe des Lebens unser Herz hart wird. Vielleicht auch hart wird gegenüber unseren Mitmenschen, aber vielleicht auch hart gegenüber Gott. Und Gott vielleicht vor 2 Jahren zu dir gesprochen hat, du ein weiches Herz hattest, aber mit der Zeit gewöhnt man sich so dran und läuft manches so und so, geht es irgendwie weiter und das Herz wird mit der Zeit hart. Und Gott kann nicht mehr dieses weiche Herz formen. Und das sind oft so Kleinigkeiten, oft so unbedeutende, auf den ersten Blick völlig unscheinbare Sachen, die uns daran hindern, im Heute zu leben. Und dabei ruft uns die Bibel auf, im Heute zu leben. Und insbesondere, wenn es darum die Nachfolge geht. Da habe ich auch in der Vorbereitung so drüber nachgedacht. Wenn es um die Nachfolge geht, dann gibt es nicht, wenn Jesus zu dir spricht, dann gibt es nicht erst das Morgen. Ich möchte es anhand von 2 Erlebnissen von Jesus und seinen Aussagen unterstreichen. Wir schlagen zum einen Matthäus 4 auf. Matthäus Kapitel 4, die Verse 19 und 20. Hier beruft Jesus die Brüder Simon, Petrus und Andreas. Und Vers 19 heißt es, Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Dann Vers 20, sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Und dann gehen wir in Lukas 9 noch. Lukas Kapitel 9 und da der Vers 59. Hier heißt es, und er sprach zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach zu ihm, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, geh du aber hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich einen Abschied mache von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Wir sehen hier bei der Nachfolge, als Jesus in die Nachfolge ruft, da geht es nicht darum, wo Jesus sagt, komm erst morgen. Und wir sehen das auch, wenn wir in die Apostelgeschichte gehen, dann sehen wir, wo zum Beispiel der Kerkermeister erweckt wird, da sagt er, was soll ich tun? Als die Menschen zu Jerusalem nach der Predigt von Petrus erweckt werden, sagen sie, was sollen wir tun? Die haben nicht gesagt, ja, morgen vielleicht. Es gibt sehr wohl Warteschleifen im Leben, aber es gibt nicht, komm erst morgen, wenn es um den Aufruf zur Nachfolge geht. Und ich möchte euch jetzt keine Angst machen, so wie Eugen, wollt auch keine Angst machen, aber ich möchte an der Stelle trotzdem klar sein. Das Wort Gottes spricht darüber, dass es ein zu spät gibt. Wir sehen es zum Beispiel an der Geschichte von Noah. Er hat ihn 120 Jahre das Wort gepredigt und als dann die Tür zu war und es angefangen hat zu regnen, da haben sie vielleicht noch ein bisschen geschmunzelt, aber irgendwann mal das Lachen vergangen und dann wollten sie mit, aber es war zu spät. Wir kennen zum Beispiel das Gleichnis, was Jesus erzählt von den 10 Jungfrauen. Die wollten auch irgendwann mal mit dazu, aber es ging nicht mehr. Und was mich da auch eine biblische Geschichte, die mich da schon auch zum Nachdenken gebracht hat, ist Esau. Wir wissen, dass Esau ja für ein gutes Essen seine Erstgeburt sozusagen verkauft hat. Und das greift nochmal auch der Hebräerbrief auf. Und da möchte ich ein paar Verse draus lesen. Hebräer Kapitel 12. Und hier ab Vers 14. Hier heißt es, ich lese ab Vers 12. Darum richtet wieder auf die lässigen Hände und die müden Knie und tut gewisse Tritte mit euren Füßen, dass nicht jemand strauchle wie ein Lahmer, sondern vielmehr gesund werde. Jagert nach dem Frieden gegen jedermann und der Heiligung, und ohne welche wird niemand den Herrn sehen. Und sehet darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch dieselbe verunreinigt werden, dass nicht jemand sei ein Hurer oder Gottloser wie Esau, der um einer Speise willen seine Erstgeburt verkaufte. Und jetzt kommt der Vers 17. Und als ich den mal gelesen habe, dachte ich, oha. Wisset aber, dass er hernach, da er den Segen ererben wollte, verworfen ward, denn er fand keinen Raum zur Buße, wiewohl er sie mit Tränen suchte. Und da dachte ich, er hat sie mit Tränen gesucht und kann sie nicht mehr finden, weil einfach kein Raum mehr da war. Und deswegen ist wichtig, wenn Gott zu uns spricht, dass wir das zulassen, dass wir da ein weiches Herz haben, es nicht auf morgen schieben. Denn wir haben nur ein einziges Leben. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Also, mir ist noch keiner begegnet, der gesagt hat, oh, ich habe schon mal gelebt während dem 30-jährigen Krieg und damals, dummerweise, habe ich ins Kanonenrohr reingeguckt zum falschen Zeitpunkt. Jetzt, für mein zweites Leben, habe ich daraus gelernt. Ich gucke nicht mehr in Kanonenrohre rein. Na, gibt's nicht. Und euch wird auch keiner begegnen, der ein zweites Leben hat oder ein drittes. Und wir haben auch nur ein einziges Leben. Das ist von Gott so eingerichtet. Und trotzdem, denke ich, leben wir manchmal so, als ob wir ein zweites Leben hätten. Und um es mit dem Gleichnis von dem verlorenen Sohn zu sagen, man muss nicht erst bei den Schweinen landen, um von der Liebe des Vaters überwältigt zu sein. Muss man nicht. Weil die ist so groß. Ja. Ja, weil Gott einfach gnädig ist. Man muss nicht weglaufen, damit sich Gnade lohnt. Weil um Gott zu begegnen, braucht es immer Gnade. Viel Gnade. Es ist einfach ein unverdientes Geschenk, dass wir uns Gott nahen dürfen. Und trotzdem leben so viele Menschen in der Nähe des Vaters und sind trotzdem arm. Das ist der ältere Sohn aus diesem Gleichnis. Und lasst uns das auch kurz lesen, nicht das gleiche Gleichnis, sondern als wie der ältere Sohn reagiert. Lukas 15. Und hier ab Vers 25. Aber der älteste Sohn war auf dem Felde, und als er nahe zum Hause kam, hörte er das Gesänge und den Reigen und rief zu sich der Knechte einen und fragten, was das wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat ein gemästetes Kalb geschlachtet, dass er ihn gesund wieder hat. Da ward er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er aber antwortete und sprach zu ihm, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Und du hast mir noch nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Ah, nun aber dieser, dein Sohn, gekommen ist, der sein Gut mit Huren verschlungen hat, hast du ihm ein gemästet Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und gutes Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wieder gefunden. Was sehen wir an diesem? Das sind drei Dinge, die wir von diesem älteren Sohn sehen können und wo wir merken, dass er zwar in der Nähe des Vaters gelebt hat, aber irgendwie war er trotzdem arm. Das ist einmal der gesetzliche Gottesdienst. Er hat seine Aufgaben gemacht. Er hat seine Pflichten erfüllt. Er hat einfach alles gemacht und ja. Und was wir bei ihm auch sehen, es ist die Schuldzuweisung an den Vater für das Nichtvorhandensein von Freunden. Er sagt, du bist schuld, dass es mir nicht gut geht. Dabei sagt der Vater, alles, was mir gehört, gehört dir. Er hätte sehr wohl mit seinen Freunden auch ein Festmahl haben können, hat er aber nicht. Er hat einfach nicht aus diesen Schatzkammern sich bedient. Und auch so kann es uns gehen. Wir können zwar zum Gottesdienst kommen, wir können zur Jugendstunde kommen und trotzdem können wir irgendwie innerlich arm bleiben, weil wir uns nicht bedienen an dem, was uns Gott gibt. Und ein dritter Punkt ist, was wir auch an diesem älteren Sohn sehen, das ist die Missgunst gegenüber jenen, die der Vater angenommen hat. Der Vater hat den jüngeren Sohn angenommen, aber da war eine Missgunst da gegenüber demjenigen. Und auch das kann uns passieren, dass in unserem Herzen gegenüber denen, die auch Gottes Kinder sind, die auch Gott angenommen hat, eine Missgunst da ist. Die Frage ist, wie soll ich heute leben? Wie soll ich heute leben? Weil wir wollen ja heute leben. Ich lese euch was aus der Bibel vor und dann sage ich euch gleich, wo das steht. Hier steht, ihr jungen Leute, kommt und hört mir zu. Ich will euch sagen, was es heißt, in Ehrfurcht vor dem Herrn zu leben. Wer von euch will Freude am Leben haben? Wer hätte gern ein langes Leben, in dem es ihm gut geht? Wenn das dein Wunsch ist, dann erlaube deinem Mund keine boshaften Reden. Verbiete deinen Lippen jedes betrügerische Wort. Halte dich vom Bösen fern und tu Gutes. Setze dich für den Frieden ein und verfolge dieses Ziel mit ganzer Kraft. Jemand eine Idee, wo das steht? Fast. Psalm 34. Psalm 34 ab Vers 12. Und wir möchten jetzt hier auf diese paar Punkte, die David uns nennt, mal eingehen. Und der erste Punkt, und das ist ja ein Leben, was wir uns wünschen, oder? Heute, besser heute. Wir wollen doch heute so ein Leben, wo es heißt, in dem es uns gut geht, wie es hier steht. Und der erste Punkt, behüte deine Zunge vor Bösem. Ganz einfach. Behüte deine Zunge vor Bösem. Und als wir vor 2 Jahren im Urlaub waren, da habe ich mich unter anderem ein bisschen damit beschäftigt, mit dem, wie und was wir reden, mit Worten so allgemein. Und ich habe jetzt gestern so einen Zettel rausgeholt, wo ich mir auch Notizen gemacht habe. Und da habe ich einen Satz gelesen, dachte ich, boah, war ich da drauf. Voll krass, da steht, Worte können unser Christsein zunichte machen. Unser Christsein taugt nichts, wenn wir unkontrolliert reden. Und das Gute ist, ich habe mir 2 Bibelstellen aufgeschrieben. Da dachte ich, ich muss mal gucken, ob das auch so drinsteht, was ich mir da so aufgeschrieben habe. Und dann habe ich in Jakobus 1, Vers 26, aufgeschlagen, dir steht drin, so jemand unter euch lässt dünken, er diene Gott und hält seine Zunge nicht im Zaun, sondern täuscht sein Herz, des Gottesdienst ist eitel. Jakobus 1, Vers 26. Und unsere Worte können darüber entscheiden, ob wir ein gutes Leben haben oder nicht. Und da gibt es mehrere Bibelstellen, die das belegen, wo wir darauf hingewiesen werden, wie reden wir. Dann könnte man jetzt auf die Idee kommen, na gut, dann reden wir halt gar nicht. Sagt man nichts falsch, weil wir müssen ja für jedes unnütze Wort Rechenschaft abgeben. Aber dann soll mir mal bitte jemand erklären, warum Jesus den Stummen wieder ihre Sprache gegeben hat. Das heißt, wir sollen sehr wohl reden, aber die Frage ist, wie und was wir reden. Das ist wichtig, dass wir da auch ein Gespür empfinden. Und das ist ein Thema, weshalb ich mich damit beschäftigt habe, weil es mich selbst betrifft, weil unser Reden kann zerstörend sein, genauso auch heilsam. Es kann frech sein oder auch freundlich. Und deswegen sollen wir überlegt reden. Auch dazu fordert uns Jakobus in seinem Brief dazu auf. Was heißt, darum, liebe Brüder, ein jeglicher Mensch sei schnell zu hören, langsam aber zu reden und langsam zum Zorn. Und auch in den Sprüchen finden wir Verse, die immer wieder das unterstreichen, wie wichtig ist, was und wie wir reden. Und David führt das auch hier auf, als er darüber spricht. Was denn entscheidend ist. Dann ein weiterer Punkt, wie soll ich heute leben? Ein Punkt, und ich habe nur die Punkte, ich habe mich darauf beschränkt, was hier in Psalm 34 steht. Ein weiterer Punkt ist, lass vom Bösen. Lass vom Bösen. In Kolosser 3 zum Beispiel finden wir das Bild, wo erstmal, bevor wir was anziehen, bevor wir Christus anziehen, müssen wir das Alte, das Böse ausziehen. Und es ist nicht die Idee, dass wir was drüber ziehen, wo wir sagen, naja, ich mache eigentlich auch was Gutes, eigentlich auch nicht so schlecht. Weil wir können nicht das Böse mit ein bisschen Gutem tun, überdecken. David sagt ganz klar, lass vom Bösen. Und wenn wir an die kleinen Sünden von vorher denken, und das kann bei jedem ganz unterschiedlich sein, was da so die kleinen verdeckten Sünden sind, da heißt es, lass vom Bösen. Und zwar heute, wenn du ein gutes Leben willst. Das sagt uns die Schrift hier. Das habe ich mir ja nicht ausgedacht. Und deswegen, lass vom Bösen, lasst es. Es bringt euch nicht weiter, so wie die Kilohandel. Du hältst nicht lang aus. Lass es. Und gleichzeitig tue Gutes. Und da haben wir in diesen Tagen auch schon den ein oder anderen Hinweis bekommen. Und dann nicht mit der Motivation, um vor Menschen etwas zu sein. Da denke ich immer wieder an Matthäus 6, wo es vom Geben die Rede ist, wo man gibt, damit man von den Leuten gesehen wird. Und ich sage euch, ich habe gedacht, soll ich sagen? Nicht sagen, gut, ich sag's. Ich saß die Tage oben und habe mit Edi gesprochen, was bringt man so aus dem eigenen Leben rein? Ich möchte mich überhaupt nicht irgendwie in gutes Licht stellen. Was sagst du und was sagst du nicht? Und manches soll besser nicht ans Licht kommen. Ist okay, Hauptsache, dass Gott weiß. Und das muss unsere Motivation, glaube ich, sein, unsere Herzenshaltung beim Guten tun. Es muss nicht darum gehen, dass Hauptsache, dass uns irgendjemand auf die Schulter klopft, dass jemand sagt, du bist ein toller Typ. Sondern es geht darum, dass Gott geehrt wird. Und wenn es jemand sieht, und diesen Vers hatten wir auch bereits am Sonntag, in Matthäus 5, Vers 16, wo es heißt, wenn die Menschen unsere guten Werke sehen, dann soll es Gott ehren. Es geht nicht um mich, sondern es geht um Gott, wenn wir Gutes tun. Und es gibt viele Möglichkeiten, wie wir Gutes tun können. Ein weiterer Punkt hier aus dem Psalm. Wie soll ich heute leben? Ist der letzte Punkt, den David hier aufführt, ist: Setz dich für Frieden ein. Und zwar mit ganzer Kraft. Das ist das, ich glaube, das ist ein Unterschied. Und ich hatte auch da eine Situation, wo ich gedacht habe, ich gehe einfach auf Distanz zu einem Mitmenschen, wo ich gedacht habe, es wäre vielleicht besser. Und ihr kennt es, oder? Wenn du am Morgen die Bibel liest und Gott zu dir spricht, du weißt, okay, ich muss eine Sache anders machen. Wo ich mir gesagt habe, ich möchte nicht auf Distanz leben zu meinen Mitmenschen. Es geht nicht darum irgendwie, und das Wort sagt zum Beispiel im Römerbrief, dass es, soweit das an uns liegt, sollen wir mit allen Menschen Frieden haben. So viel es an mir liegt, möchte ich, dass ich mit meinen Mitmenschen Frieden habe. Und wer weiß, was in Matthäus 5, Vers 9 steht? Danke. Das sollte ein sehr wesentliches Merkmal von uns Christen sein. Ein Kind Gottes wird daran erkannt, ob es ein Friedensstifter ist. Und ein Bruder bei uns in der Gemeinde hat vor Jahren mal über diesen Vers gesprochen und die Predigt ist mir irgendwie in Erinnerung geblieben, dass wir Christen Friedensstifter sein sollen. Und ich fand auch das Lied sehr schön, was die Kirchberger jetzt gesungen haben, die Tage, dass man mit einer geballten Hand nicht die Hände falten kann. Und wir sollen auch keine geballten Fäuste in den Taschen tragen, wo man es zwar nicht sieht, aber die Faust trotzdem da ist. Und da sind wir manchmal gefordert, den ersten Schritt zu gehen, den Frieden zu suchen, wirklich der Friedensstifter, wie Jesus es in der Bergpredigt gesagt hat, der Friedensstifter auch zu sein. Weil ich habe so drüber nachgedacht und ich muss euch sagen, Menschen, die immer darauf warten, dass der andere den ersten Schritt tut, sind zu bedauern. Und soweit ich es einschätzen kann, im Grunde genommen nicht beziehungsfähig. Deswegen sei du derjenige, der um Frieden bemüht ist. Wir warten gerne, dass der andere zu uns kommt. Ja, ist was? Nein oder ja, wie auch immer. Aber wieso wollen wir nicht die Ersten sein? Zu sagen, ist was? Wenn man spürt, da ist was in der Luft. Man kann auch es totschweigen. Und wie das Wort anfängt, totschweigen ist halt nicht Leben. Und da sollen wir, in Luther heißt dieser Vers 15, suche Frieden und jage ihm nach. Dem Frieden nachjagen. Ist halt kein Frieden, na halt, was soll's, ne? Nein, wir als Christen sollten dem Frieden nachjagen. Und zwar mit welcher Haltung? Also ich weiß nicht, ich hab großzügige Leute eigentlich ganz gern. Und haben wir eigentlich alle, glaube ich, Menschen, die ein großes Herz haben wir eigentlich alle ganz gern. Und auch dazu hat Jesus was in der Bergpredigt gesagt, Matthäus 5, Vers 7. Wer weiß, was da steht? Genau. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Ja, vielleicht hier als kleiner Einschub. Nicht nur Psalmen auswendig lernen ist gut, sondern auch Unter anderem, da haben wir uns als Jugend dran gemacht, wir müssen mal gucken, wie weit wir sind, die Seligpreisungen oder halt auch die Bergpredigt sind auch sehr, sehr wertvolle Gedanken, die in unserem Leben uns beschäftigen sollen. Und wenn wir die Bibel zur Hand nehmen, dann werden wir weitere Elemente finden, wie wir heute leben sollen und die uns dazu auffordern, das nicht auf morgen zu schieben. Und das ist das, was mir auch in der letzten Zeit immer wieder so durch den Kopf geht. Lebe heute. Lebe heute. Wenn du morgens in den Tag gehst, sag dir, lebe heute. Mit einem weichen Herzen. Mit der Vergebungsbereitschaft, mit dem Guten tun, vom Bösen lassen, sich für Frieden einsetzen. Lebe heute, weil es gilt das Saat-Ernte-Prinzip. Auch das wird uns in der Bibel immer wieder gezeigt. Und das Lied 625 in unseren Liedernbüchern spricht das sehr deutlich aus. Vielleicht lese ich da ganz kurz, die letzte Strophe heißt, wenn man die Frühlingszeit verträumt, wird keine Ernte sein. Was bei der Aussaat ist versäumt, holt man im Herbst nicht ein. Und dann der Chor, o blicke doch hinauf zu deinem Herrn, wie schnell vergeht die Zeit. Komm, Jesus schenkt auch morgen dir so gern. Was dient zur Seligkeit? Nein, da steht heute. Oder ein anderes Lied, an das ich auch gedacht habe bei der Vorbereitung. Kennt ihr das Lied, muss ich erst krank sein? Erst meine Kraft verlieren? Und so weiter. Und das Lied heißt, ich will heute schon schmecken. Und es gibt viele weitere Lieder, die einfach darüber sprechen, im Heute zu leben. Und natürlich auch in ganz natürlichen Dingen, dass wir im Heute leben. Mit so Sachen wie einer gesunden Ernährung zum Beispiel. Können wir auch auf morgen schieben. Aber ganz besonders, wenn es darum geht, ums geistliche Leben, dass wir im Heute leben. Und da die Aufforderung, wieder ein Hebräerbrief, wo es heißt, heute so ihr seine Stimme hören werdet, so verstocket eure Herzen nicht, wie in der Verbitterung geschah und so weiter. Und auch hier wieder der Aufruf, heute das Herz Gott aufzutun. Und so sollen wir im Heute leben. Und was auch ganz wichtig ist, wenn es darum geht, im Heute zu leben, heißt es, dann ist es auch ganz wichtig, im Glauben zu leben. Jetzt wird jeder wahrscheinlich den Kopf nicken und sagen, ja natürlich, klar, aber leben wir wirklich im Glauben? Ich hatte vor ein paar Wochen das Wort Jesu angesprochen, wo er nach dem Tod von Lazarus zu Martha spricht in Johannes 11, Vers 40. Hier sagt Jesus, habe ich dir nicht gesagt, so du glauben würdest, du solltest die Herrlichkeit Gottes sehen, wenn du glaubst. Und im Glauben zu leben heißt, nicht nur so zu leben, was man vor Augen sieht. Auch da finden wir eine Definition im Hebräerbrief. Sondern richtig im Glauben zu leben. Und zwar heute, nicht erst morgen. Wir verschieben so schnell das Leben und wir wollen irgendwann mal, wollen wir leben. Und Irgendwann mal wollen wir nicht nur Schein sein, sondern sein. Irgendwann mal wollen wir ein echter Nachfolger Jesu sein. Aber warum nicht heute? Und das ist das, was ich mir wünsche, immer wieder. Wenn ich so durchs Leben gehe, dann wünsche ich mir einfach, in der Gegenwart zu leben. Nicht das Leben aufzuschieben, sondern in der Gegenwart zu leben, im Heute zu leben. Und das ist das, was ich euch wünsche, dass ihr heute lebt. Amen.